Ich habe dieses Jahr ein Lesebuch durchgelesen, jeden Tag einen Abschnitt durch das Jahr mit C.S. Lewis. Und da gab es immer wieder Ausschnitte aus seinem bekannten Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und wer das gelesen hat, der weiß, was ich jetzt meine. Es ist ja ein bekanntes Buch. Man muss hier ein bisschen reindenken. Aber da wird von Lewis sehr, sehr prägnant, sehr gut beschrieben, wie der Feind, beziehungsweise aus der Sicht des Teufels ist ja Gott der Feind, aber wir nennen den Teufel den Feind, wie er einfach mit sehr viel Geschick und schlauer Strategie uns Menschen von dem Eigentlichen, vom Wesentlichen, von der Hauptsache ablenkt. Und wie plötzlich die zweitrangigen Dinge, die Nebensache ganz wichtig wird und zur Hauptsache wird. Und gerade so in dieser Weihnachtszeit, da musste ich in Verbindung mit diesem Buch auch denken, wie unser Feind das wirklich geschafft hat, dass das Eigentliche, das Wesentliche in den Vordergrund, in den Hintergrund und weg aus dem Vordergrund gedrängt wird. Und wie wird er sich wohl fühlen, unser Feind, in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit? Man soll sich ja nicht so viele Gedanken, vor allem nicht spekulative Fragen stellen in Bezug auf den Teufel. Aber mir kam dieser Gedanke, der wird sich sehr wohl fühlen. Einfach zu sehen, wie so viele Menschen, gerade auch hier in unserer westlichen Kultur, an dieser Kernbotschaft dieses Festes vorbeileben. Wie so viele Menschen diese christliche Tradition feiern, ohne sich wirklich dessen bewusst zu machen, wer dieses Kind wirklich ist. Schon angeklungen in der Moderation, wer das begreift, wer sich daran freut, wer das verinnerlicht, was da geschehen ist, der feiert wirklich Weihnachten. Jesus wurde in einem damals unbekannten Dorf des Großrömischen Reiches in einem Stall oder vor einer Herberge geboren. Und ich glaube, je öfter die Geschichte Weihnachten für Weihnachten erzählt wurde, desto mehr hat man sich irgendwie auch an sie gewöhnt. Und man hat sie vielleicht auch verniedlicht. Dabei waren die Umstände eher gemein und brutal. Dass Jesus eben in einem Stall zur Welt kam, hatte ganz einfach seinen Grund darin, dass die Herberge voll war, kein Mensch auch nur dran dachte, dieser hochschwangeren Frau. In ihren Wehen ein Bett anzubieten. Und so musste Maria ihren Sohn in einem Stall auf die Welt bringen und sie legte ihn in einen Viehtrog. Die Evangelien erzählen die Geburt Jesu ohne große Kommentierung. Wir haben ja gestern aus dem Lukas-Evangelium die Geschichte gehört, dass das wird einfach so ganz knapp erzählt, ohne viele Details, aber kein Leser, der sich irgendwie tiefe Gedanken macht, der kann angesichts dieser herzlosen Degradierung unbewegt bleiben. Mir zumindest geht das immer wieder so, wenn ich das lese, diesen Bericht, weil ich mich dann eben immer an die Geburt unserer Kinder und vor allem unseres ersten Kinders erinnern muss, unsere Tochter Johanna, die genau am 24., also am Heiligabend, an Weihnachten geboren wurde. Und wie ihre Geburt vorbereitet war und in welchen geordneten und sterilen Verhältnissen mit Hebamme und einem kompetenten Arzt und einem schönen, modernen Krankenhaus in Amerika sie auf die Welt kam. Jesus wurde in den ärmsten Verhältnissen in einem Stall geboren. Aber der Hauptsinn der Erzählung der Evangelisten ist eigentlich nicht der, uns irgendwie so eine Moralpredigt zu halten, so nach dem Motto, jetzt seht mal Leute, in welchen armseligen Verhältnissen das Jesuskind geboren wurde, verglichen mit den meisten von euch auf dieser Welt, die ihr alle in geordneten Umständen auf die Welt kamt. Ich glaube, für sie gibt es einen wichtigeren Grund, der nicht in den Umständen der Geburt liegt, obwohl auch erwähnt werden muss, dass die Geburt in Bethlehem eine alttestamentliche Prophezeiung erfüllt, sondern ich denke, da steht die Identität des Kindes in dem Vordergrund. Der Evangelist Johannes, der bringt diesen Aspekt der Weihnachtsgeschichte besonders auf den Punkt in seinem Evangelium. Und zwei Gedanken des Neuen Testaments möchte ich heute in dieser Weihnachtsbotschaft hervorheben, die gerade diese Identität des Kindes unterstreichen. Und es ist mein Anliegen, dass wir an diesem Weihnachtsfest 2022 uns wirklich neu über diese Identität des Jesuskindes in der Krippe erfreuen. Ich lese uns dazu die bekannten Worte aus dem Johannesevangelium, die Eingangsworte dieses wunderbaren Evangeliums. Johannes 1, ab Vers 1, da geht es gerade darum, das Wort, es wurde Fleisch. Und da schreibt der Apostel, der Evangelist Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dann ab Vers 10. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In diesem bekannten Wort Gottes wird uns zunächst mal eindeutig gesagt, das Kind in der Krippe war Gott. Das ist eine grundlegende theologische Wahrheit, die kennen wir als wiedergeborene Christen, aber viele Menschen sind sich dessen nicht wirklich bewusst. Seit 2000 Jahren wird immer wieder heftig darüber diskutiert, wer Jesus wirklich ist. Das Wort Gottes, die Bibel sagt es eindeutig, das Kind in der Krippe war Gott. Der Junge, der damals in Bethlehem in einem Stall geboren wurde, war der Sohn Gottes oder wie die christliche Theologie etwas genauer ausdrückt, Gott, der Sohn. Der Sohn, wohlgemerkt, nicht irgendein Sohn. Und viermal sagt Johannes das ausdrücklich in den ersten drei Kapiteln seines Evangeliums, um seinen Lesern die Unvergleichbarkeit Jesu deutlich vor Augen zu führen. Nun, dass Jesus Gottes Sohn oder Gott der Sohn ist, das vertreten wir als eine grundlegende Wahrheit unseres Glaubens. Aber es kommt immer wieder vor, wenn man in Gesprächen ist, dass dann gefragt wird, ja, wenn Jesus Gottes Sohn ist, heißt das dann, dass es in Wirklichkeit zwei Götter gibt? Ist das Christentum dann doch polytheistisch, so wie das Juden und auch Mohammedaner behaupten? Oder heißt Sohn Gottes, dass Jesus zwar unter den Geschöpfen eine Sonderstellung einnahm, aber nicht göttlich in der Art des Vaters war, wie das früher die Arianer annahmen und heute die Sekte der Zeugen Jehovas behauptet? Es gab um diese Frage schon sehr, sehr früh in der Kirchengeschichte, eigentlich schon im ersten Jahrhundert, etliche Diskussionen. Was meint die Bibel, wenn sie Jesus als den Sohn Gottes bezeichnet? Das Neue Testament lässt uns im Grunde nicht im Zweifel über die Antwort. Gerade diese Frage, sie wird vom Apostel Johannes in der Einleitung seines Evangeliums gestellt und auch klar beantwortet. Johannes schrieb ja seinen Brief offenbar für Leser, sowohl aus dem jüdischen als auch aus dem griechischen Kulturkreis. Und warum schrieb er seinen Bericht? Er sagt es uns selbst, warum er dieses Evangelium geschrieben hat, diesen Bericht. Am Ende seines Evangeliums, Kapitel 20, lesen wir, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes stellt uns Jesus in seinem Evangelium als den Sohn Gottes vor. Aber er war sich sehr, sehr wohl bewusst, dass diese Bezeichnung bei seinen Lesern auch missverstehen werden konnte. Die jüdische Theologie benutzte diese Bezeichnung Sohn Gottes für den erwarteten Messias. Und der sollte ein besonderer, ein gesalbter Mensch sein. Nicht aber ein Mensch, der zugleich Gott ist oder der teilhaftig der göttlichen Natur ist. Die griechische Mythologie, die kannte mehrere Göttersöhne. Hereon zum Beispiel, der aus einer Beziehung eines Gottes mit einer Frau des Menschengeschlechts entstammen sollte. Aber weder die Juden noch die Griechen zogen die eigentliche göttliche Natur des Sohnes Gottes in Betracht. Ganz im Gegenteil, beide schlossen sie aus. Johannes macht also klar, dass er mit seiner Aussage, Jesus sei der Sohn Gottes, auf keinen Fall in eine dieser Richtungen missverstanden werden wollte. Und von Anfang an will er das betonen, klarstellen, dass die Eigenschaft des Sohnes, die Jesus in Anspruch nahm und die ihm die Christen auch ganz klar zugeschrieben haben, das anerkannt haben, eben gerade seine göttliche Natur betraf und nichts weniger war. Liebe Schwester, ich bin der Meinung, dass gerade diese berühmte Einleitung des Johannesevangeliums unbedingt zur Weihnachtsgeschichte dazugehört. Und ich glaube, die Kirche von England liest sie jedes Jahr als Weihnachtsevangelium. Und das ist gut so, denn nirgends im Neuen Testament ist klarer und besser beschrieben, was es bedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Schauen wir uns mal an, wie sorgsam und wie schlüssig Johannes das Thema hier behandelt. In den ersten Sätzen verwendet er gar nicht das Wort Sohn. Und ich denke, er tut das absichtlich. Stattdessen spricht er hier von dem Wort. Am Anfang war das Wort der Logos. Wer das Alte Testament kennt, der findet hier sofort einen Bezug. Was war das Wort im Alten Testament? Nun, Gottes Wort im Alten Testament ist sein Schöpfungswort, seine Macht bei der Erfüllung seines Willens. In 1. Mose heißt es bei der Schöpfung, Gott sprach, es werde und es ward. Und im Psalm 33 lesen wir, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Gottes Wort ist also Gott selbst in Tätigkeit, in Aktion. Und Johannes greift diesen Begriff auf und erklärt ihn, indem er weitere 7 Ergänzungen, Erklärungen über das Wort Gottes hier gibt. Schauen wir uns diese mal kurz an. Am Anfang war das Wort in Vers 1, das bezeugt die Ewigkeit des Wortes. Es hat selbst keinen Anfang. Als alles andere geschaffen wurde, war er. Jesus, das Wort, schon da. Zweitens, und das Wort war bei Gott, das bezeugt das Wort als Person, die Kraft, die Gottes Wollen zur Tat macht, ist nicht so eine unpersönliche Kraft, sondern die Kraft eines persönlichen Wesens. Dabei wird auch deutlich, das Wort oder Jesus ist eine eigene, von Gott, dem Vater, unterschiedene Person. Dieses Wort, es ist nicht eine Idee, es ist nicht ein Gedanke oder irgendeine Art von Beispiel, sondern eine echte Person, die mit Gott in einer perfekten, in einer harmonischen Beziehung zusammenlebt. Dieses Wort, es ist in einer engen Beziehung zu Gott, das ist hier gemeint. Und dann lesen wir, und Gott war das Wort, das bezeugt die Göttlichkeit des Wortes. Wenn auch das Wort gegenüber dem Vater selbst Person ist, so ist es doch nicht ein Geschöpf, nicht etwas von Gott Geschaffenes, sondern ebenso Gott, wie der Vater Gott ist. Da klingt eigentlich dieses Geheimnis schon an, dass in Gottes Einheit mehrere Personen eingeschlossen sind. Die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt, aber dass dieser Gott nicht alleine ist, dass in der Gottheit 3 Personen sind. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und in diesem Vers werden 2 Personen der Gottheit erwähnt, Gott der Vater und Gott der Sohn. Viertens lesen wir, durch ihn ist alles entstanden oder wörtlich, alles ist durch dasselbe entstanden. Auch hier wieder, das bezeugt die Schöpferkraft des Wortes. Das Wort war immer der Ausführende. Bei allen schöpferischen Tätigkeiten des Vaters oder Gottes. Alles ist durch das Wort geschaffen. Und hier liegt ein weiterer Beweis dafür vor, dass der, als das Wort bezeichnet wird, selbst nicht zu den geschaffenen Dingen gehört. Nein, Jesus ist nicht lediglich ein Teil der Schöpfung, sondern der Schöpfer selbst. Von Anfang an wirkend hatte das Universum und jede Kreatur ins Dasein gerufen. Denk mal darüber nach, was das wirklich bedeutet. Die Ausdehnung der Schöpfung. Es lässt uns schwindlig werden. Das ganze Universum. War ich schon mal in einem Planetarium? In Stuttgart gibt es eins. Schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal dort war mit unseren Kindern. Aber die Unendlichkeit des Universums. Ich glaube, es gibt uns so ein bisschen eine Ahnung von der Größe Gottes. Oder wenn man in den Alpen ist, vielleicht irgendwo auf einem Gipfel und dort auf einer Hütte übernachtet. Und es ist so ein ganz, ganz klare Nacht, eine kalte, klare Nacht. Werde ich nie vergessen, habe ich mal in Siebenbürgen erlebt, als wir 2013 mit den Kindern diese Wanderung gemacht haben. Und da haben wir übernachtet, über 2000 Meter. Und ich bin raus aus dem Zelt nachts und habe sowas noch nie gesehen. Also es war die ganze Galaxie erkennbar in dieser dunklen Nacht. Die ganzen Sterne. Und da läuft es einem kalt über den Rücken. Diese Weite des Universums. Wir wissen, dass das Licht in einer Sekunde eine Strecke von etwa 300.000 Kilometer zurücklegt. Wenn wir einen Lichtstrahl von der Erde aussenden, dann erreicht dieser den Mond in etwa 1,5 Sekunden, so habe ich das gelesen. Nun stellen wir uns mal vor, wir könnten uns so schnell fortbewegen. Wenn das möglich wäre, könnten wir bis zum Saturn in etwa 1/2 Stunde gelangen. Aber um zu dem naheliegendsten Stern zu kommen, würde man 4 Jahre und 4 Monate brauchen. Um auch nur zum Rande unserer Milchstraße zu kommen, zum Rande der Milchstraße bräuchte man, ich glaube, 100.000 Jahre. 100.000 Jahre. Und wenn wir die Sterne auf solch einer Reise, wenn das möglich wäre, zählen könnten, das wäre der Traum von Elon Musk, ja, da würden wir allein in der Milchstraße etwa 100 Milliarden finden. Das ist die Größe des Universums. Unvorstellbar. Wer hat das alles gemacht? Nun, die meisten Wissenschaftler sagen, dass es einmal einen großen Knall gab und dann schließlich ein Urschleim und dann kommt eben die Geschichte von den Millionen Jahren. Aber letztlich können sie es nicht erklären. Die Bibel sagt, Gott der Sohn, das Kindlein in der Krippe, hat das alles geschaffen. Alle Dinge sind durch die Schöpferkraft des Wortes entstanden. Und dann lesen wir, in ihm war das Leben, Vers 4, das bedeutet nicht einfach, dass er selbst lebte, sondern dass er die Quelle des Lebens war und ist. In ihm war das Leben, das bezeugt den lebensspendenden Charakter des Wortes. Es gibt kein Leben im Bereich des Geschaffenen, außer in ihm und durch ihn. Kein Geschöpf hat Leben aus sich selbst, sondern nur aus dem Wort der zweiten Person der Gottheit. Und das schließt sowohl das leibliche als auch das geistliche Leben ein. Und sechstens haben wir hier gelesen weiter, und das Leben war das Licht der Menschen. Diese Aussage ist bezeugt den Offenbarungscharakter des Wortes. Der das Leben gibt, gibt auch Licht. Das heißt, jedem Menschen erweist sich Gott einfach schon aufgrund der Tatsache, dass er in dieser Welt Gottes lebt. Dies, wie die einfache Tatsache des Lebens überhaupt, ist die Wirkung des Wortes. Er schenkt dem Menschen die nötige Führung und Leitung. Und deshalb, der uns das Leben gegeben hat, er gibt uns auch das Licht für unseren Weg. Und wenn wir ihn anerkennen, wenn wir uns zu ihm wenden, dann erfahren wir mit ihm dieses ewige, dieses neue Leben. Und dann lesen wir in Vers 14 dieses entscheidend wichtige Wort, das ist hier die siebte Erklärung, und das Wort ward Fleisch. Und jetzt sind wir bei der Weihnachtsgeschichte. Hier wird die Menschwerdung des Wortes oder wie die schlauen Theologen sagen, die Inkarnation bezeugt. Das Kind in der Krippe zu Bethlehem war niemand anders als das ewige Wort Gottes. Und nun, nachdem Johannes uns gezeigt hat, was es mit dem Wort auf sich hat und wer das Wort ist, Gott und Schöpfer aller Dinge leitet er über und setzt das Ganze zusammen. Durch die Menschwerdung wurde das Wort als Gottes Sohn geoffenbart. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Diese Identifikation wird da nochmal in Vers 18 bekräftigt. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, gibt uns Aufschluss über Gott, so sagt es Johannes da. Und zu diesem Punkt wollte Johannes mit seiner Argumentation kommen. Er hat nun ganz deutlich gemacht, was gemeint ist mit dieser Aussage, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gottes Sohn ist Gottes Wort. Wer ist der Logos? Es ist der Sohn. Wenn daher die Bibel Jesus als den Sohn Gottes bezeichnet, so wird eben seine persönliche Gottheit nachdrücklich einfach auf den Leuchter gestellt. Die Weihnachtsgeschichte hält also die verblüffende Tatsache fest, dass das Kind in der Krippe Gott war. Und dieser Aspekt, den finde ich oft viel zu unterbetont, wenn man so die Weihnachtsgeschichte über die nachdenkt oder hört. Man denkt an das Kindlein in der Krippe, das unbeholfen, süß, goldig, mit lockigem Haar Maria entgegenlächelt. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass dieses Kind Gott, der Sohn ist. In Jesus wird Gottes vollkommenes Ebenbild sichtbar. Das Kindlein in der Krippe ist vollkommen Gott. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Dabei haben wir nachgedacht, gar nicht so lange. Wisst ihr noch? In diesem Jahr? Kolosser 2, Vers 9. Es fehlt an nichts. Keine Eigenschaft Gottes ist abwesend in Jesus. Er ist Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Teil der Geschichte. Und der zweite lautet, und das Kind in der Krippe, es ist Mensch geworden. Mensch geworden, es ist der Mensch gewordene Gott. Das Wort war Fleisch, ein ganz normales Baby. Dieser Gott, der das, das Universum geschaffen hat, wo uns einfach der Atem fast stehen bleibt, wenn wir darüber nachdenken, über diese Weite, diese Größe, diese Gesetzmäßigkeiten, die das ganze Universum zusammenhalten. Er, der Schöpfer, wird einer von uns, ein Mensch mit Haut und Haaren. Dabei hat aber Jesus nicht aufgehört, Gott zu sein. Er war Gott wie je zuvor. Er war jetzt nicht etwa Gott minus X mit irgendwelchen Abstrichen, nein, sondern Gott plus all seine Schöpfung, da er selbst menschliches, von ihm geschaffenes Wesen angenommen hatte. Er, der selbst den Menschen erschaffen hat, geriet nun selbst in diese menschliche Erfahrungswelt. Er, der Luzifer, den später gefallenen Engel erschaffen hatte, geriet nun selbst in die Lage, versucht zu werden. Er konnte nicht nur in Versuchung geführt werden, sondern konnte es gar nicht vermeiden, dass jener Engel ihn versuchte. Denn erst der Konflikt mit dem Teufel machte sein Leben auf Erden zu einem echten Menschenleben. In dieser Tatsache liegt eben dieser große Trost der Weihnachtsgeschichte. Gott wird Mensch, um unser alltägliches Leben zu verstehen. Der Hebräerbrief formuliert das so: Darin musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2. Oder dieser andere Vers in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und dann noch Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten, meine Lieben. Gott wurde Mensch und niemand kann sagen, er sei weit weg und wir ihm egal. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so schön beschrieben in einem Weihnachtsbrief 1938, den er an die bekennende Kirche schrieb. Da sagt er: Seht auf die Krippe. In dem Leibe des Kindleins, in dem Fleisch gewordenen Sohn Gottes ist euer Fleisch. Ist alle eure Not, Angst, Anfechtung, ja alle eure Sünde getragen, vergeben, geheiligt. Es ist ja so, ist Jesus Christus nicht wahrer Gott? Wie könnte er uns helfen? Ist Christus nicht wahrer Mensch? Wie könnte er uns helfen? Was damals in Bethlehem geschah, ist ohne Zweifel die größte Herablassung, die die Welt gesehen hat und je sehen wird. Unser Verstand kann nicht einmal damit beginnen zu erfassen, was da alles mit einbezogen war, als Gott Mensch wurde. Wir werden es nie begreifen, warum er, der so unendlich reich war, arm wurde, menschliche Natur annahm und in eine Welt kam, von der er wusste, dass sie ihn verwerfen und töten würde. Wir stehen da von einem großen Geheimnis, das Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung ist unergründlich. Jesus, das ewige Wort, 100%ig Gott, 100%ig Mensch, entspricht nicht unserer Mathematik, können wir nicht verstehen. Wir können das nicht erklären, sondern es nur feststellen und festhalten und in unserem Herzen bewahren. Was wir in der Krippe sehen, ist mit Charles Wesley gesprochen: Gott im kleinsten Raum geborgen. unbegreiflich Mensch geworden. Unbegreiflich. Wir sollten nicht klug genug sein. Wir sollten klug genug sein, so ist richtig, wir sollten klug genug sein, das nie zu vergessen. Es bringt nichts, darüber zu spekulieren, zu fantasieren, sondern einfach immer wieder neu in Anbetung zu staunen. Ich finde das bemerkenswert. Das Neue Testament, es fordert uns nicht auf, uns den Kopf zu zerbrechen über die möglichen physischen oder auch psychologischen Probleme der Menschwerdung, sondern einfach Gott für die Liebe, die uns durch sie gezeigt wurde, zu ehren, anzubeten, darüber zu staunen. Denn sie war ein großer Akt der Selbsterniedrigung. Paulus schreibt über Jesus, der immer von seinem Wesen her Gott war, dass er nicht auf seinem Vorrecht bestand, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. So erniedrigte er sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also bis zum Tod eines gewöhnlichen Verbrechers. Und das alles, um uns zu erlösen. Wir sehen also, Geschwister, die grundsätzliche Bedeutung der Krippe zu Bethlehem ist so begründet als Anfang sozusagen der Stufenleiter, die der Sohn Gottes zum Kreuz von Golgatha führte. Und Friedemann hat es schon erwähnt, ich habe es gestern in der Botschaft erwähnt. Es ist so wichtig, das immer wieder im Fokus zu behalten. Wir können die Krippe nicht von dem Kreuz trennen. Das hängt einfach zusammen. Und wir verstehen die Krippe nicht, wenn wir sie nicht im Zusammenhang mit dem Kreuz akzeptieren. Wir können nicht Weihnachten feiern, wir können nicht das Kommen Jesu in dieser Welt zelebrieren, ohne den höchsten Grund seines Kommens uns vor Augen zu halten. Das Wort, es wurde Fleisch. Jesus kam in diese Welt, um als Stellvertreter an unserer Stelle den Tod zu schmecken. Das war der Grund seines Kommens. Das ist der Inhalt des Geschenks von Weihnachten. Und Paulus, er bringt die Botschaft auf den Punkt. Auch das habe ich gestern schon uns vorgelesen, diesen Vers, diese Wahrheit, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr wisst die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Wer diese Gnade in seinem Leben erfahren hat, für den wird das Weihnachtsfest immer auch ein Anbetungsfest. Deshalb finde ich es so wichtig, dass man an Weihnachten auch viel singt. Diese alten Lieder, wir singen sie immer wieder. Aber das sind nicht nur irgendwelche Lieder, wo gesungen wird, da lass dich nieder, weil böse Menschen kennen keine Lieder. Nicht das ist der Sinn, sondern es ist staunen, sich erfreuen an diesem wunderbaren Gott. Es ist Anbetung, es ist Lobpreis. Und das sollte unsere Antwort immer wieder auf Weihnachten sein. Wenn unser Herz nicht von Dankbarkeit und Anbetung überwältigt ist, versäumen wir den ganzen Sinn des Festes. Gott hat das größte Geschenk aller Zeiten uns gegeben. Ja, das ist Zeitenwende. seinen eigenen Sohn. Als Kind in der Krippe war der Mensch gewordene Gott. Jesus gab alles für uns. Wie können wir darauf anders reagieren, als uns ihm ganz hingeben? Immer wieder neu. Und weil wir das in unserem Herzen haben, weil wir ihn erfahren haben, ihn, den Gottmensch, weil wir ihn lieben, feiern wir dieses Weihnachtsfest immer wieder neu mit Freude. Und wenn übermorgen das Fest vorbei ist, dann hört diese Bedeutung für uns nicht auf. Dann verschwindet diese Weihnachtsfreude nicht einfach. Sie ist so zentral für uns. Die Weihnachtsfreude, die kann niemand im Herzen eines wiedergeborenen Christen auspusten. Auch nicht dann, wenn alle Kerzen am Weihnachtsbaum erloschen sind. Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Amen.